Deutschlandfunk, Europa heute.
Am Dienstag dieser Woche war es genau 10 Jahre her, dass auf dem Maidanplatz in Kiew große proeuropäische Proteste begannen. Diese Proteste, die könnten der Punkt gewesen sein, an dem Wladimir Putin beschloss, im Gegenzug Russlands Einfluss auf die Ukraine auszubauen, und zwar mit völkerrechtswidrigen Angriffen. Zunächst auf die Krim, dann auf den Donbass und schließlich seit Februar 2022 auf die gesamte Ukraine. Auf diesen Krieg und seine Folgen werfen wir immer freitags hier in dieser Sendung einen genauen Blick und machen das heute mit Markus Keub von der Militärakademie der Schweizer Armee an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich in der Schweiz. Guten Morgen, Herr Keub.
Guten Morgen, Herr Rutte.
Wir haben uns ja mit Ihnen als Militärexperte verabredet, um heute mal genauer über die Lage an der Front zu sprechen, die ja im Osten und Süden der Ukraine verläuft. Sofern Sie das beurteilen können, wo steht der Krieg aktuell nach einem Jahr und ziemlich genau 9 Monaten?
Der Krieg ist im Moment in einer Abnutzungsphase. Also man muss sich klar machen, dass dieser Krieg verläuft in Phasen zwischen Bewegung, Abnutzung. Und das führt dazu, dass viele eben meinen, wenn sie jetzt mal ein paar Wochen keine Bewegung sehen an der Front, dass der Krieg deswegen eingefroren oder zum Stillstand käme. Das ist aber nicht so, sondern man muss immer etwas genauer auf die Karte gucken und schauen, wo findet im Moment gerade Aktion statt, die interessant ist. Und da müssen wir zwei Räume uns angucken. Das eine ist der Raum von Avdijivka, wo die Russen seit Anfang Oktober einen massiven Durchbruch versucht haben, also mit Hunderten von Geräten. Die meisten dieser Geräte, also Panzer, Infanteriefahrzeuge und so weiter, sind mittlerweile Altmetall. Also allein im Raum Avdijivka haben wir über 200 bestätigte Verluste von schwerem Gerät, und demgegenüber steht ein Geländegewinn von ungefähr 200 Metern. Also das war eine komplette Katastrophe. Also Sie sehen, der Krieg findet durchaus an lokal begrenzten Punkten bewegt statt, und die Russen machen dasselbe, was sie auch schon im Januar, Februar diesen Jahres in dem gleichen Raum getan haben. Sie versuchen, Kräfte zu massieren und durchzubrechen, kommen aber durch die befestigten ukrainischen Stellungen nicht durch. Und der andere Raum, den wir uns angucken müssen, lassen Sie mich das noch kurz sagen, ist nämlich der interessantere Raum. Das ist der am linken Ufer, also am südlichen Ufer des Dnipro, bei Krinki. Interessant ist dort, dass die Ukraine dort nur eine minimale personelle Präsenz hat, also etwa 400 Spezialkräfte, die sich da im Moment aufhalten, dass es den Russen aber trotzdem nicht gelingt, die zurückzuwerfen auf die andere Flussseite. Und das Überraschende, was wir jetzt seit etwa 10 Tagen sehen, ist, dass diese Truppen bereits eine der Nachschublinien der Russen an der südwestlichen Front mit Artillerie kontrollieren. Mhm. Also der Krieg ist im Moment sozusagen aufgeteilt in viele kleine verschiedene Räume, in denen verschiedene Dinge passieren.
Jetzt haben Sie das gerade als Abnutzungskrieg bezeichnet. Was könnte denn in diesem Status das entscheidende Momentum für die eine oder die andere Seite sein?
Also Momentum ist sicher hineingekommen durch die viel, viel größere Bedrohung durch Drohnen, also insbesondere First-Person-View-Drones. Das war noch vor ungefähr einem
Was bedeutet
Jahr
das, dass diese Waffengattung, das müssen Sie ganz kurz erläutern, bitte.
Das sind einfach Drohnen, die Sie aus Ihrer persönlichen Ego-Perspektive fliegen. Das heißt, Sie setzen sich entweder eine Virtual-Reality-Brille auf oder Sie haben eine spezielle Steuerungssoftware und Sie sehen das Gelände so, wie die Drohne es sieht. Also Sie haben quasi Ihr eigenes Auge in der Luft und fliegen diese Drohnen direkt auf das Ziel. Also zum Beispiel auf gepanzerte Fahrzeuge oder in Gebäude hinein. Und das ist eben eine Methode, wie Sie nicht nur sehr genau, sondern auch kaum beobachtbar schlagen können. Also Raketen oder ballistische Geschosse, die sehen Sie ja, die können Sie abfangen oder Gegenbahnen dazu errechnen. Eine Drohne ist völlig unberechenbar. Und das hat die Realität des Krieges sehr stark verändert, weil sie nämlich die Bedeutung der klassischen Artillerie relativiert. Normalerweise schießen sie ja mit Artillerie irgendwo ins Gelände und die gegnerische Artillerie schießt zurück. Das nennt man dann Artillerieduell. Und die gegnerische Artillerie zu treffen oder gegnerische Fahrzeuge, das ist halt schwierig. Dafür brauchen sie viel Beschuss, müssen eine große Fläche abdecken. Und das ist sehr, sehr intensiv, was den Konsum an Artilleriegranaten angeht. Mit Drohnen ändert sich das aber und damit relativiert sich auch ein Thema wie Munitionsnachschub oder Artillerieprobleme. Und
erlauben Sie mir da eine Verständnisfrage, Verzeihung. Die Drohnen deuten Sie aber als Momentum für die russische Seite. Das höre ich richtig raus?
Nein, für beide.
Okay.
Es ist ein technologisches Wettrüsten, das hier im Moment stattfindet mit dieser neuen Technologie. Also die Russen setzen auch diese Drohnen ein. Die Ukrainer haben im Moment mehr davon und können sie auch schneller entwickeln, weil die Russen bisher eine spezielle Art von Drohne, also auf eine spezielle Art von Drohne fokussiert haben, nämlich die Lancet, die von einem staatlichen Rüstungskonzern gebaut wird. Und die Ukrainer machen das mehr dezentral. Also da findet sich alles von importierten kommerziellen Drohnen bis hin zu selbstgebastelten Technologien. Man kann also schon sagen, es ist ein richtiger Drohnenkrieg im Moment im Gange, wo beide Seiten versuchen, eben auch in diesem Technologiefeld die lokale Oberhoheit zu gewinnen. Aber im Moment gelingt es den Ukrainern, zumindest dort auf dem Südufer des Dnipro, deutlich besser, die einzusetzen.
Ja, von Drohnen würde ich gerne nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das für mich als Nicht-Militärexperten ein wenig auf der Hand zieht. Und das ist das Wetter. Ende November haben wir, der Winter hält Einzug oder ist schon da. Hat das irgendeine Bedeutung für das Geschehen an der Front in den nächsten Monaten?
Ja, also im Moment haben wir ja die Rasputitsa, beziehungsweise Diestorija, wie sie auf Ukrainisch heißt, also diese Schlammperiode, die jetzt gerade einsetzt. Obwohl sich das, also die Tschornosem, also diese schwere schwarze Erde, in einen dicken Morast verwandelt. Das passiert zweimal im Jahr, also jetzt im November und dann nochmal im Frühjahr. Und solange die vorherrscht, sind halt mechanisierte Operationen im Gelände ziemlich schwierig, weil auch schwere Fahrzeuge einfach einsinken in den Boden. Die Rasputitsa bzw. Bestorische, die ist im Osten schlimmer als im Süden. Der Süden hat ein trockenes Steppenklima, also da tritt die weniger auf, aber im Donbass, da sehen Sie das massiv. Und das ist ein größeres Problem derzeit für die Russen, weil sie eben in ihren Gräben sitzen. Aber sobald der Winter dann kommt und die Erde gefriert, so lange müssen sie warten, aber ab dann sind wieder mechanisierte Operationen möglich.
Ja, letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, auch wenn es vielleicht schwierig ist. Fass mir das Ganze mal vielleicht ein bisschen plakativ zusammen. Für wen sehen Sie denn momentan mehr Vorteile? Für die russische Armee oder für die ukrainische?
Ich differenziere das nach Räumen. Also was den Raum am linken Ufer des Dnipro angeht, sehe ich die Ukraine im Moment im Vorteil. Was den Raum um Avdiivka angeht, würde ich sagen, ist es im Moment ein Patt. Und da ist die Frage, kann die Ukraine die Verteidigung lang genug durchhalten, um die Russen in diesem Raum abzunutzen, bis sie den Angriff einstellen?
Differenzierte Sicht auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine von Markus Keub von der Militärakademie der Schweizer Armee an der ETH Zürich. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit heute Morgen.